Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Der Hochsommer 2024 ist angelaufen. Sonne, Hitze, Strand. Da ist was falsch, oder? Es ist Anfang April und wir haben schon 30 Grad. Unglaublich eigentlich. Und wenn man die sozialen Medien durchgelesen hat in den letzten Tagen, wenn darüber berichtet wurde, dass es schon die ersten 30er gegeben hat, dann haben sich eigentlich die meisten darüber gefreut und gesagt, mir ist der Klimawandel egal. Naja, wenn man egozentrisch und egoistisch ist, dann kann einem das natürlich egal sein. Denn klar, es ist natürlich toll, wenn man Anfang April schon draußen tanzen kann, auf viele Open Airs gehen kann. Die Locations sind ja teilweise nicht einmal nachgekommen, sich sozusagen schon zu präparieren für diesen frühen Sommerausbruch. Aber trotzdem finde ich das im Allgemeinen zum Runterspülen. Denn Egoismus sollte nicht im Vordergrund stehen. Ja, was gab es denn so diese Woche, letzte Woche? Es gab die ersten großen Outdoor-Veranstaltungen. Zwiedemu platzte aus allen Nähten. Dann hat es natürlich auch am Usus am Wasser bereits das erste Kein Sonntag ohne Techno Bindestrich am Wasser gegeben. Dazu eine lustige Anekdote. Es gibt ja auch eine andere Veranstaltung, die nennt sich Techno am Wasser ohne Bindestrich. Ja. Und bei diesen beiden Pulitzerpreisträchtigen Eventnamen kann es natürlich zu geistigen Überschneidungen kommen. Kein Sonntag ohne Techno am Wasser. Techno am Wasser. Naja, vielleicht lasst euch mal was anderes einfallen, aber klar, Schlagworte zählen und die Leute kennen die Brands. Daher funktionieren diese Dinge natürlich dann auch. Am 30. April geht es ja dann offiziell los. Das war zumindest immer so der Stichtag für die großen Eröffnungen, unter anderem auch im Volksgarten Babylon und im Meiergarten und. Wer weiß, wie heiß es dann eigentlich schon ist. Aber glaubt man den Wetterfröschen, dann wird es ja noch ein bisschen kühler wenigstens in den nächsten Tagen. Mein heutiger Studiogast, das ist wirklich ein Musikgenie, vor allem was sein Händchen für gute Tracks angeht. Es ist Rainer Trübi aus dem Schwarzwald. Gerade letzten Sommer hat er ja die nächste Compilation glücklich herausgebracht. Nach einer wirklich langen Pause, wir reden nämlich von genau ziemlich 20 Jahren, ging diese Compilation-Reihe im Sommer 23 wieder heraus. Trübi ist ein Musikproduzent, Veranstalter von Root Down. Der hat Mitte der 90er Jahre mit den ersten Compilations einen absoluten Überraschungserfolg erzielt und sich in weiterer Folge quasi selbst ein weit über seine Heimatstadt Freiburg hinausragendes Denkmal errichtet. Auch das Münchner Label Compost Records konnte mit glücklich seinen Ruf als musikalischer Vorreiter festigen. Ja, daneben war er dann auch noch Teil vom Trübi-Trio und er ist ganz großer Weinliebhaber. Er hat in Wien immer wieder gerne Zwischenstopps gemacht. Ich erinnere mich an legendäre Abende in der Meierei, aber auch später im Flex. Und wenn er nach Wien kommt, ja, dann muss er natürlich zu uns, denn seine Liebe für Brasilien und meine Liebe für Brasilien, die werden hochgehalten. Ich bin ja gerade selbst dort unterwegs gewesen. Und natürlich eint uns ebenfalls der Schluck. Rainer Trübi, servus.
Hallo, servus. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Rainer, weißt du eigentlich noch unsere erste Begegnung, als wir gemeinsam mit einem Schlitten
Smart.
Von Wien nach Linz und zurück.
Ich glaube, der Smart kam da gerade auf den Markt, ganz genau. Frisch. Und in Linz beginnt es ja.
Genau. In Linz begann es damals, eine schöne Party eigentlich. Und damals sind wir dann noch in die Meierei gefahren, genau. Quasi direkt. Das waren noch Zeiten.
Das war super. Wie lange ist das her? War das 90er noch?
Nein, ich weiß es noch. Es war 2000, weil ich hatte Zivildienst.
Wahnsinn.
Und habe mich mit einer... Jetzt kann ich sagen, es verjährt mit einer Lüge da am Wochenende freigemacht, damit ich mit dir rumfahren konnte und auflegen konnte.
Den Smart heiß laufen lassen.
Und damals waren das noch die legendären Abende, damals in der Meierei, oben in diesem Muffing-Lusterteppich, irgendwas, gemeinsam mit Peter Kruder, Goldene Stimmt, Zeiten.
Das war super, ja. Voll gut. Und ich weiß noch, dass unsere zwei Plattenkoffer haben den Platz vom Smart ziemlich gut ausgenutzt.
Richtig. Was hat sich eigentlich für dich stilistisch seither geändert? Du bist ja, glaube ich, einer, Rainer, der immer noch die Musik auch von damals noch mitgetragen hat in die 20er Jahre hinein.
Ja, also im Prinzip habe ich ja eigentlich angefangen mit Acid Jazz, Hip-Hop und das, was die Engländer so gerne als Rare Groove bezeichnen, also das ganze Soul-Funk-Ding, die Samples, die Hip-Hopper benutzt haben, und das war so meine erste Phase. Dann habe ich Acid Jazz quasi überlebt. Dann wurde es als New Jazz neu geboren oder wiedergeboren. Und da kam halt so ein bisschen mehr das Elektronische auch dazu. Da war dann auch Trip-Hop und Drum and Bass Teil von. Und New Jazz habe ich auch überlebt. Und jetzt bin ich immer noch da. Jetzt weiß ich nicht, wie man es jetzt nennen soll. Aber im Grunde bin ich meiner Stilistik, glaube ich, relativ treu geblieben.
Du sagst überlebt, das klingt ein bisschen negativ. Die Begriffe schwirren ja immer noch ein bisschen herum. Hast du mit denen nicht so ganz gut umgehen können? Waren die dir ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu klar?
Ja, also ich fand die Begriffe nie so ganz treffend. Also die haben nie jetzt alles beinhaltet, was wir gemacht haben. Weil es war ja auch viel Latin, Brasil, Afro, House, Deep House, Broken Beat. Das war ja auch alles Teil des großen Ganzen. Von daher, also ich habe mich jetzt nie verwehrt, irgendwie in so eine Schublade gesteckt zu werden. Das war okay für mich. Aber das jetzt so mit einem Wort zusammenzufassen, ist natürlich schwierig. Ich bin halt einfach ein Freestyle-DJ auf souliger Ebene, so vielleicht.
Es war ja auch noch die ganz große Zeit des Eklektizismus damals. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass das Meierei-Booking ja auch oft DJs beinhaltet hat, die sich in keine Schublade hineinlegen ließen, Mr. Scruff und auch alle die Leute, die damals Demon Flowers, aka Werner Geier, selig eingeladen hat, und auch KND damals. Mhm. Das waren ja Leute, die haben alle Stile bedient. Mhm. Und trotzdem ist das jetzt irgendwie schwierig. Siehst du das auch so? Ist es jetzt für einen DJ, der so viele Stile beherrscht, in den 20er Jahren der Spezialisierung und der, ich weiß nicht, wo alles mit Social Media benannt werden muss, schwieriger geworden?
Also ich finde, es hat sich halt insofern verändert, dass früher gab es halt die Resident-Abende, da hat man einen ganzen Abend gehabt, hat, sage ich mal, um 10 angefangen und dann bis 5 gespielt, war dann vielleicht allein oder zu zweit und konnte dann halt die ganze Reise da reinpacken. Mhm. Und jetzt halt bei den großen Festivals oder so hast du, wenn es hochkommt, ein Set von 2 Stunden und da ist es schwierig, die Bandbreite irgendwie komplett aufzuzeigen, ohne dass es nervös wird, also dass die Sprünge so ein bisschen krass sind und es keinen richtigen Flow mehr hat. Aber ich denke halt, über die Zeit von 3, 4, 5, 6 Stunden kann man das schon besser präsentieren.
Da gab es ja auch noch das Trübi-Trio.
Genau.
Das stand ja so ein bisschen für Drum and Bass oder weiß nicht, Ähnliches.
Ja, wir waren eigentlich nicht nur Drum and Bass, wir waren vielleicht so 20% Drum and Bass. Das rührt daher, dass meine Partner, der Christian Brommer und der Roland Appel, dass die noch ihr Fauna Flash Projekt hatten und das war pur Drum and Bass.
Das war Drum and Bass. Ja.
Und Trübi Trio, das kam dann so zustande, dass wir uns gut verstanden haben, auch ähnlichen Musikgeschmack hatten. Und dass sie mich gefragt haben, ob ich Bock habe auf ein Freestyle-Projekt mit denen. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre mir eine Ehre und das machen wir.
Aber mittlerweile sanft entschlummert? Oder trefft ihr euch noch und denkt mal drüber nach?
Ich habe beide jetzt tatsächlich im letzten November in Berlin wieder getroffen. Da waren wir essen und haben sogar auch mal so ein bisschen geschwelgt. Also zumindest geschwelgt in der Vergangenheit, aber auch mit den Gedanken gedacht, dass man vielleicht doch mal wieder was machen könnte. Also wir verstehen uns nach wie vor super und vielleicht haben wir einfach eine kreative Pause gebraucht. Gibt es ja bei diesen
Jazz. Das stimmt, das stimmt. Wie sieht deine Tätigkeitsfeld oder deine Tätigkeitsfelder im Schwarzwald heute noch aus? Rootdown gibt es ja immer noch.
Rootdown gibt es immer noch, allerdings haben wir leider diese ideale Location, wo wir quasi 25 Jahre Partys gefeiert haben, das Waldsee. Die machen nicht mehr so viel Nightlife-Veranstaltungen, machen eher so Hochzeiten am Wochenende und Privatgesellschaften. Also wir sind gerade auf der Suche nach einer geeigneten Location in Freiburg, um das aufrechtzuerhalten. Wir machen aber bei diesem Zeltmusikfestival in in Freiburg immer im Sommer so einen Rootdown-Abend und das läuft auch nach wie vor gut. Also es gibt es noch, wir sind jetzt im 27. Jahr. Wir wollen den Guinness-Buch-Eintrag noch hinbekommen.
Du bist ja einer, dessen Plattensammlung wahrscheinlich weltberühmt ist. Viele sind schon zu dir heimgekommen und haben sich Dinge gesucht. Ich nenne da nur die Fanta 4 zum Beispiel, ja, genau. Ein Tag am Meer und so weiter. Mhm. Kann man die eigentlich beziffern, deine Sammlung? Ich nehme mal an, es geht in die 10.000. Ich habe jüngstens Laurent Garniers Dokumentation gesehen, wo er, glaube ich, einen ganzen Traktor voll mit Kisten beladen hat. Geht sich das schon aus?
Ja, also so genau durchgezählt habe ich es nicht, aber dadurch, dass man die jetzt in Discogs sozusagen archivieren kann, merke ich schon, dass es doch einige sind. Also ich würde mal so sagen, so 20.000 bis 30.000.
Und nimmst du hin und wieder noch welche zur Hand oder bist du selbst jetzt auch schon der Recordbox?
Nee, absolut. Also ich lege auch immer noch am liebsten tatsächlich mit Schallplatte auf. Es ist einfach so ein Koffer packen, wo du dann irgendwie bedenken musst, du hast jetzt so 60, 70 Platten zur Auswahl und musst da versuchen, irgendwie einen Flow zu entwickeln mit denen. Mhm. Und da packt man dann natürlich auch gern so LPs ein, wo dann vielleicht nicht nur ein Track spielbar ist, sondern im besten Fall zwei oder drei.
Alte Platten sind ja fast wie guter Wein. Mhm. Er wird besser im Alter, manchmal. Und du hast ja auch eine große Liebe und Affinität zum Wein. Mhm. Wie kommt die zustande und was treibt die für Blüten?
Ich war in den 90er Jahren überzeugter Weizenbiertrinker und habe auch so ein schönes Weizenranzerl angetrunken.
Das ist weg jetzt, das ist weg jetzt.
Das ist weg, genau.
Das Foto wird es zeigen.
Der Wein macht schlank. Und da hat mir ein befreundeter Gastronom, also der hat ein spanisches Restaurant in Freiburg, das macht er immer noch, die Casa Española, der hat mir irgendwie einen Ribera del Duero Wein hingestellt, jetzt probier mal das und dann war ich komplett fasziniert, also ich habe, glaube ich, das Flascherl dann ausgetrunken, über einen Abend verteilt und habe irgendwie gedacht, okay, das ist schon eine tiefgründige Sache, so ein guter Rotwein. Und bin dann am nächsten Tag zum Auflegen gefahren, habe mir drei Weinzeitschriften im Kiosk gekauft und habe überhaupt nichts verstanden, von was die da reden, aber es hat mich so voll angefuchst und interessiert. Und dann habe ich angefangen, eben zuerst war so, meine große Liebe waren dichte Spanier in Rot und dann Italiener in Rot.
Die waren damals noch schön dicht, oder?
Ja, ja.
War es der Vega Sicilia eigentlich, den du gekriegt hast? Weißt du noch?
Den habe ich, konnte ich mir damals nicht leisten, aber den durfte ich zweimal probieren. Das ist schon was Gutes, auf jeden Fall. Nee, aber also so eigentlich so am Anfang war mein Lieblingsgebiet Ribera del Duero. Das mag ich eigentlich immer noch gern, aber das war damals so State of the Art für mich.
Und wo hat sich die Reise nun hinbegeben? Ich meine, wir haben ja jetzt wunderschöne Weine, auch in Deutschland. Mhm. Wie siehst du den Wettkampf hier? Ich meine, es gab ja eine Zeit lang in Österreich immer ein bisschen das Klischee, naja, die Deutschen können irgendwie ihre Weine nicht gescheit trocken hinbekommen. Das ist längst vorbei. Ich glaube, es gibt wirklich ganz, ganz tolle...
Also eigentlich das Feuchte, also das Nicht-Trockene, das ist ja eigentlich eher so ein Riesling-Ding. Also vor allem jetzt, sage ich mal, Mosel und Rheingau, wo man gern auch restsüß ausbaut. Und das hat dort auch seine Berechtigung, weil die Rieslinge dort auch oft so viel Säure haben, dass die Süße, dass es gar nicht pappsüß schmeckt, sondern irgendwie doch noch so eine gewisse Eleganz aufzeigt.
Eine Ginger-Bier-Aromatik, sage ich immer. Es frischt
gut,
so
ja?
auf.
Genau. Aber ansonsten ist in Deutschland eigentlich auch so, Weißwein und Rotwein wird schon überwiegend trocken ausgebaut, wenn du jetzt nicht gerade die Winzergenossenschaftenwein im Supermarkt kaufst.
Baden ist im Kommen.
Baden ist relativ trocken. Ja.
Und schöne Rotweine.
Mhm. Also vor allem Spätburgunder. Ja. In Württemberg gibt es sehr interessante Lemberger. Die gehen dann schon so eher in die Bordeaux-Richtung oder in die österreichische Zweigelt- und Co-Richtung.
Ja, Lemberger ist ja das Synonym für Blaufränkisch.
Genau.
Und mit dem Blaufränkisch-Hype in den letzten Jahren haben auch die württembergischen Lemberger ein bisschen Aufwind bekommen. Ich hatte jüngst auch in Stuttgart die Gelegenheit, ein paar zu kosten. Sie sind zwar anders und wenn man dem Gebietskaiser des Mittelburgenlandes solche vorsetzt, dann werden sie sagen, ja, das kann nichts. Aber als Neutraler muss man sagen, die sind schon wirklich viel, viel besser geworden. Und da gibt es natürlich auch noch die tollen Burgunder, also Weißburgunder in Baden.
Genau, ja. Und Grauburgunder, dafür ist der Kaiserstuhl auch sehr bekannt. Gut, Grauburgunder wird oft belächelt, finde ich eigentlich zu Unrecht. Also wenn man einen guten, tiefen Grauburgunder probiert hat, dann...
Ist wie Musik.
Genau.
Und setzt du das Thema Wein dann auch in deine Arbeit ein als DJ? Verbindest du das auch manchmal? Ich versuche das ja auch.
Ich würde sagen, also fast so 10% meiner Gigs inzwischen, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, haben eher so ein kulinarisches Format, sind auch gern mal auf Weingütern oder mit Menü irgendwie verbunden. Und das macht mir eigentlich auch Spaß. Das ist eigentlich so eine gute Fortführung und gut essen und gut trinken ist ja nichts Falsches.
Hat eigentlich für dich die Nicht-Spezialisierung als DJ, wenn man jetzt zum Beispiel Leute deines Alters vergleicht, die irgendwann einmal Techno-DJ geworden sind oder irgendwann einmal House-DJs geworden sind, auch Nachteile mit sich gebracht, dass man dann nicht mehr so einordnbar und dann damit vielleicht auch nicht mehr so Hype ist, oder stört dich das gar nicht?
Ich sehe es ein bisschen als Bonus, dass ich so Joker-mäßig einsetzbar bin, dass ich ein gediegeneres Set und am Sonnenuntergang auf einem Weingut mit Soul, Funk, Jazz, Brasil von Vinyl im besten Fall beschallen kann, aber auch ein Festival mit elektronischer Musik zum Tanzen quasi bespielen kann.
Was würde dann für dich am besten zu Ribera del Duero passen? Welche Art von Musik?
Ribera del Duero wäre, glaube ich, so tiefer Jazz, eigentlich so ja, am ehesten so 60s Jazz. Und vielleicht Blue Note Prestige irgendwie aus der
Deutscher
Ecke.
Riesling?
Deutscher Riesling wäre eigentlich, da finde ich, passt das glücklich Samba-Röckchen ganz gut dazu.
Apropos Samba, du bist großer Brasil-Fan.
Absolut.
Sprichst du auch Portugiesisch?
Fala un pouquinho.
Fala um pouco português.
Mein Spanisch ist besser, da meine Frau Spanierin ist, aber ich verstehe es ein bisschen. Aber jetzt eine tiefere Kommunikation wäre schwierig. Da bin ich ins Spanische weg.
Als ich in Brasilien war, habe ich aber auch gemerkt, man muss auch sehr tief graben, um dort gute Musik zu finden. Denn all dieses Bossa Nova und ähnliche Zeug findet man eigentlich mittlerweile relativ schwer. Ich weiß nicht, wie oft du schon in Brasilien warst.
Also ich war das letzte Mal vor 4 Jahren und da habe ich in Sao Paulo ziemlich viel gekauft, aber habe schon gemerkt, dass die alle so Discogs-Jünger sind und alles akribisch die Werte der Platten ermitteln und dass du eigentlich schon alles kriegst, aber zu horrenden Preisen. Also kriegst du in Frankreich teilweise günstiger.
Und hast du schon einmal diese Musica Popular do Brasil gehört? Ich glaube, da ist österreichische Volksmusik anspruchsvoller. Diese schrottig eingespielten Akkordeon-Samples.
Es gibt auch gute MPB4-Sachen, also halt
ja,
genau die klassischen aus den 70er Jahren.
Aber Nossa Nossa, kennst du das?
Oh ja, oh Gott.
Aber das kaufst du dann alles auf Vinyl natürlich.
Genau.
Und, setzt das dann auch ein für eben solche Abende? Wozu würde Brasil gut passen? Jetzt haben wir schon bei der Lero und Riesling vielleicht noch ein drittes Wortspiel mit dem Wein.
Jetzt Brasil, Bossa Nova, wozu das gut passt. Ja. Also ich würde, da diese Musik oft eine Leichtigkeit hat und recht fröhlich ist, finde ich so knackiger, frischer Weißwein eigentlich eine gute Kombi. Mit einem grünen Veltliner kann ich mir das auch gut vorstellen. Aber dann eher die Federspielausgabe.
Da wären wir jetzt noch bei Österreich. Wie siehst du den österreichischen Wein so als Deutscher? Wahrscheinlich ein bisschen mit dem, mit der Essenz Lokalpatriotismus?
Na, ich mag das voll. Also ich freue mich immer total, in Österreich zu spielen, weil sich hier eine wahnsinnige Weinkultur entwickelt hat. Also wahrscheinlich nach dem Glykol-Skandal noch viel mehr als davor. Und es gibt ganz tolle Winzer von herkömmlich bis Naturwein. Findest du hier sehr spannende Sachen. In Rot wie Weiß.
Thema Naturwein, ein großes, weites Feld. Ich nehme mal an, dass gerade in deinen Kreisen und auch in meinen Kreisen so fortschrittliches Weintrinken dann oft einhergeht mit, man muss Naturwein trinken. Wie siehst du da diese Grenze, ist das für dich auch vertretbar, dass man fast alles auf den Markt bringen kann, was dann auch gar nicht mehr als guter Wein zu bezeichnen ist und dann als ein Naturwein gehypt wird, wenn es ein schönes Etikett bekommt?
Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch mit dem Naturwein. Also ich bin noch in der Probierphase, in der Testphase, aber vieles hat mich auch echt so ein bisschen enttäuscht. Das schmeckt dann, wie man auf Schwäbisch sagt, so nach einem Räsen-Apfelmost irgendwie. Also so, der hat einen klaren Defekt und manche Hipster finden es dann total super und der hat so ein komisches Schwänzer dran. Aber es gibt natürlich die Ausnahmen, was heißt die Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt sehr, sehr viel gute Naturweine und die dann echt Spaß machen und wirklich ein ganz neues Geschmackserlebnis bieten.
Nicht jeder Orangewein ist ein Naturwein und nicht jeder Naturwein ist ein Orangewein, weil man sagt ja auch, viele biodynamische Winzer machen ja gar keinen Orangewein mehr und schauen, dass ihre Weine klar werden, weil sie das gar nicht verkaufen können im eigenen Land oder vielleicht maximal 5%. Das verkaufen sie dann nach Skandinavien. Wie siehst du das Klischee? Alles, was trüb ist, geht nach Schweden und Norwegen
oder nach Dänemark. Dänemark, genau. Ja. Aber gut, in Paris gibt es natürlich auch eine krasse Naturweinszene, wo dann auch nicht nur französisch getrunken wird, sondern wo du echt auch so slowenische und armenische und ich weiß nicht woher, also die sind da schon, also die befassen sich dann schon sehr tiefgründig damit.
Gibt es so ein spezielles Eck in Deutschland, wo die Naturweinszene besonders boomt? Jetzt beispielsweise, du hast Slowenien genannt, im Karst ist das ja dann so. Und ja, in Österreich gibt es, glaube ich, überall mittlerweile. Gibt es in Deutschland auch?
Ich glaube, in Deutschland ist es jetzt auch nicht unbedingt regionsspezifisch. Also ich glaube, es gibt hier und da immer wieder ein paar Leute, die da das ergründen. Und aber ich glaube nicht, dass man jetzt eine Region nennen kann, wo das jetzt stärker präsent ist.
Letzte Frage von mir. Speisen und Wein, auch immer so ein Thema. Viele Sommeliers beschreiben das ja dann äußerst blumig, ähnlich kompliziert wie oft Dinge, die man zum Produzieren braucht, also Fachtermini. Muss man eigentlich zu jeder spezifischen Speise einen spezifischen Wein empfehlen oder ist das oft nicht auch schönes Marketing?
Also ich finde die Kombination aus in einer Menüfolge mit, wenn der Sommelier das gut macht oder die Sommelier, dann kann es schon spannend sein, aber ich neige auch immer dazu, eher so eine Flasche zu bestellen und die dann über mehrere Gänge versuchen zu kombinieren. Und ich finde halt immer schöner, wenn man so einen Wein, also mehr als ein Glas davon trinkt, um den auch so richtig zu verstehen und ein bisschen auszukundschaften.
Wie sieht es mit Süßweinen aus?
Zum Dessert oder zum Käse gern, aber jetzt so als Solist trinke ich das sehr selten.
Trockenbeeren auslesen?
Ab und zu ein Mosel-Kabinett-Riesling mit 7,5% im Sommer am späten Nachmittag.
Und Fortified?
Was war das nochmal?
Port.
Stecke ich gar nicht drin, probiere ich auch gern, aber kann nicht viel drüber sagen.
Dazu passt dann wahrscheinlich wirklich schwerer Techno.
Genau.
Ja, um den Kreis jetzt noch zu schließen, mir fällt ja auf, dass Wein und Clubs immer noch ein bisschen, abstoßen. Ich habe es schon unzählige Male probiert, zum Beispiel auch im Flex, einen Weinschrank zu installieren, auch in anderen Clubs. Aber ich habe so das Gefühl, die Nachtschwärmer trinken lieber was anderes. Wie siehst du das in Deutschland, bei dir in Freiburg, bei deinen Events?
Also in Deutschland hat sich das ganz positiv entwickelt, aber eigentlich auch erst in der Zeit, wo ich angefangen habe, Wein zu trinken und dann auch noch viel später. Inzwischen geht's, aber jetzt so die normalen Diskotheken, glaube ich, da gibt es immer noch einiges zu steigern, aber es ist generell besser geworden. Aber ich finde es schön, in Österreich zu sehen, dass man dort meistens einen sehr, sehr anständigen Weißwein kriegt im Club.
Aber es besteht auch Luft nach oben.
Ja, und bestimmt.
Selten Luft nach unten.
Okay, sehr schön gesagt.
Ja, das war Rainer Trübi. Danke vielmals. Und für alle da draußen, die Wein und Sound hautnah erleben wollen im Rahmen der Clubkultur, die kommen am Freitag, den 12. April in den Sünhof. Da gibt es die zweite Ausgabe dieser schon jetzt legendären Kombination zwischen Wein und Clubkultur. Das Weingut Mösslinger stellt sich vor und legt auch selbst auf. Das muss man sich vorstellen, ein Weingut, das selbst auflegt. Und dazu natürlich noch die Superfly-DJs Patrick und Smorp. Ja, und das war's wieder mal von mir hier vom Clubkultur-Podcast mit Crazy Sonic. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Es war mal ein bisschen was anderes und es wird im Mai ein bisschen an ein paar Rädchen und Schräubchen gedreht werden hier in diesem Podcast. Bis es soweit ist, bleibt mir gewogen. Ihr könnt diese und alle vergangenen Editionen auf allen Plattformen hören, auf denen es Podcasts gibt. Und ich wünsche euch jetzt schon einen schönen Frühling. Bleibt mir gewogen.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.